Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller, ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und weil uns das Thema Kapitalmarkt und Börse so viel Freude bereitet, unterhalten wir uns hier im Podcast über die aktuelle Situation und über alle anderen Sachen, die so am Markt geschehen. Ja, und als erstes muss ich mich mal bei euch entschuldigen, dass wir in den letzten Wochen hier nicht regelmäßig zu hören waren, hatten dort eine ganze Menge privat, sage ich jetzt mal, zu tun. Ich habe ein großes Projekt zu laufen. Ich baue nämlich aktuell ein Haus, was einiges an meiner Zeit beansprucht, und von daher haben wir das leider ein bisschen schleifen lassen. Daher eine große Entschuldigung an euch, dass wir hier nicht so präsent waren. Papa war natürlich auch nicht untätig in der Zeit. Die Berichtssaison, die lief ja auf Hochtouren. Da musste er mit seiner Analystentätigkeit natürlich auch mit am Start sein, sodass wir hier leider nicht jede Woche einen Podcast aufnehmen konnten.
Aber jetzt geht's los, wieder.
Genau, ne, jetzt geht's los für heute. Und wie immer als allererstes einmal der Blick auf das große Ganze. Wie ist denn so aktuell die Stimmung in den Märkten? Was hat sich denn in den letzten Wochen und Tagen so getan?
Ja, also eigentlich ist die Stimmung an den Märkten relativ solide bis leicht optimistisch. Wir stecken ja in so einer kleinen Art an Weihnachtsrallye. Wir hatten noch vor 2 Wochen, 3 Wochen, war ja das Inflationsthema ganz oben auf der Agenda. Und da wurde natürlich schon darüber spekuliert, ob vielleicht jetzt hier eine etwas größere Korrektur im Raum stehen könnte. Das alles passierte halt nicht, sondern die Indizes und auch viele Einzelaktien haben sich weiterhin nach oben orientiert. Und ja, wir sind eigentlich jetzt weiterhin erstmal so auf Rekordniveau.
Ja, prinzipiell läuft ja am DAX und auch am S&P 500 ziemlich gut. Dennoch gab es so vereinzelte kleine Rückschläge. Glaubst du, dass wir hier zum Jahresende jetzt doch nochmal signifikant nach oben gehen, also doch nochmal ein paar steigende Kurse sehen, oder bleibt es jetzt eher so auf diesem Niveau?
Ja, also eigentlich rechne ich schon damit, dass wir hier insgesamt nochmal so ein kleines Aufwärtspotenzial haben könnten. Natürlich ist schon festzustellen, erstens, die Berichtssaison war natürlich total super, richtig tolle Zahlen auch im Durchschnitt, also mit Rekordniveaus, die wir halt schon seit vielen Quartalen nicht gesehen haben. Der Ausblick vieler Unternehmen hat auch eigentlich recht vernünftig ausgeschaut, sodass die Analysten in der Mehrheit ihre Schätzungen für jetzt das 4. Quartal und auch für das kommende Jahr teilweise auch schon nach oben gesetzt haben. Aber das Thema Inflation lässt uns halt trotzdem weiter nicht los. Und wir hatten das ja auch schon mal hier an dieser Stelle diskutiert, dass halt die Notenbanken so nach und nach jetzt einsteigen in die Reduzierung der Liquiditätshilfen. Sprich, die Fed hat jetzt im November angefangen, ihre Anleihenkäufe erstmalig zu reduzieren. Das wird jetzt in den nächsten Monaten dann Stück für Stück weiter ausgebaut werden. Und das ist natürlich alles noch nicht so dramatisch. Aber natürlich merken die Börsianer, dass wir hier ein Stück weit Normalität wieder zurückgewinnen müssen. Dass also diese Ausnahmesituation im Markt, dass man sozusagen Geld für lau und das in Massen bekommt, diese Zeiten dürften so nach und nach vorbei sein. Und das heißt eigentlich, dass jetzt auch so ein gewisses Umdenken im Markt vor sich gehen muss. Nämlich, es gibt so ein schönes Sprichwort an der Börse, die Flut hebt alle Boote. Also das heißt, wenn genügend Liquidität und eine super Stimmung da ist, dann ist es eigentlich fast egal, welche Aktien man kauft oder welche Branche, alle gehen sie nach oben. Ich glaube, diese Zeiten sind langsam vorbei. Und im nächsten Jahr werden wir uns dann verstärkt wieder so mit dem ganz alten Thema Stockpicking halt beschäftigen müssen. Aber jetzt aktuell mit Sicht auf das Jahresende und dann vielleicht auch noch in den Januar hinein rechne ich eigentlich weiterhin mit einer sehr freundlichen Börsenstimmung. Natürlich gibt es auch immer wieder mal schwächere Tage, weil wir einfach auch auf einem zum Teil sehr hohen Bewertungsniveau sind. Aber wenn man sich mal jetzt gerade so in den letzten Tagen bestimmte Kursbewegungen angeschaut hat von einzelnen Aktien, gerade auch im Technologiesektor. Sobald es ein bisschen positivere Grundstimmung am Tag gibt, da ploppen dann die Aktien plötzlich um 3, 4, 5% wieder nach oben. Und das zeigt mir eigentlich, dass hier noch wirklich genügend Geld vorhanden ist, was halt auch mit Blick aufs Jahresende investiert werden will. Und man muss es ja auch mal so sagen, wir haben ein super erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht. Und das heißt, wir nähern uns jetzt auch so einer Phase des sogenannten Window Dressing. Also das heißt, institutionelle Anleger kaufen mit Blick auf das Jahresende die erfolgreichsten Aktien des Jahres, um dann in ihrer eigenen Bilanz eben ausweisen zu können, ja, da haben wir halt auch investiert. Hm. Und das alles treibt im Prinzip weiterhin die Kurse.
Die Kursbewegungen an den Märkten werden ja teilweise auch von ja bestimmten Trends bestimmt. Ein Trend macht mir allerdings gerade so ein bisschen gemischte Gefühle, denn immer mehr Großkonzerne kündigen an, dass sie sich entweder aufspalten wollen oder wesentliche Sparten abspalten. Was ist das denn für ein Trend? Wo kommt das her? Was ist da los?
Ja, also das ist eigentlich, muss man sagen, ich kann das verstehen, wenn du sagst, du hast gemischte Gefühle, aber eigentlich ist es ein sehr positiver Trend, denn er spricht dafür, dass hier Unternehmen darüber nachdenken, was ist die sinnvollere Unternehmensstrategie im langfristigen Ausblick und welche Aktivitäten gehören zum Kern eines Unternehmens. Und natürlich ist es auch die Beschäftigung selbst mit dem Kapitalmarkt. Denn in einem Umfeld, wo viel Geld angelegt werden muss, ist es natürlich leicht, zum Beispiel für gewisse Sparten eine wesentlich höhere Verkaufsbewertung zu erreichen, als wenn die Börse schlecht wäre. Weil natürlich auch Investoren und vor allen Dingen dann halt auch Finanzinvestoren, die können natürlich auch rechnen. Und wenn die Schwierigkeiten haben, Geld sich zu besorgen, beziehungsweise Sorge haben, dass hier die Bewertungen nicht so sind, wie sie es sich eigentlich vorstellen, dann sind die natürlich auch zurückhaltend. Rein betriebswirtschaftlich gesehen geht es natürlich um einerseits um die Hebung von, ich sag mal so, versteckten Vermögenswerten. Mhm. Und natürlich geht es auch um Effizienz. Ich sag's mal so, dass die beste Blaupause hat ja ein deutsches Unternehmen geliefert, Siemens, die sich ja in den letzten Jahren immer weiter aufgespalten haben, Töchterfirmen gegründet haben wie Siemens Energy, Siemens Healthineers und so weiter und so fort. Und da hat ja die Börse auch gesehen, wenn die Story stimmt, dann ist man auch bereit, hier entsprechend die einzelnen Töchter in der Bewertung eben nach oben zu treiben. Und das haben natürlich auch viele amerikanische Firmen verfolgt, sage ich mal. Und jetzt haben wir augenblicklich so eine Zeit, wo es dann anscheinend entscheidungsreif geworden ist, dass es hier entsprechende Aufspaltungen gibt. Ganz prominent dabei natürlich General Electric. In früheren Jahren wurde ja immer scherzhaft gesagt, dass General Electric eine Bank ist mit angeschlossener Elektroabteilung, weil zum Beispiel GE Capital, die Finanzierungstochter von GE, die war mega groß und hatte den Hauptanteil eigentlich auch der Gewinne erwirtschaftet. GE Capital ist im Zuge der Finanzkrise damals implodiert, spielt heutzutage eigentlich keine wesentliche Rolle mehr im Konzern, beziehungsweise wurde ja teilweise, glaube ich, auch verkauft. Und lange Zeit wurde halt gesagt, okay, General Electric ist aber immer noch so ein industrieller Gemischtwarenladen. Und das bringt eigentlich so bestimmte Bewertungen nicht so richtig zum Vorschein. Und jetzt haben sie sich halt entschlossen, man will in den nächsten 2 Jahren sich in insgesamt 3 unabhängige Firmen aufteilen. Ich glaube einmal die Medizintechnik, Luftfahrt und Anlagenbau. Das ist eigentlich eine vollkommen richtige Entscheidung. Und ich bin da eigentlich sehr, sehr gespannt darauf, welche Bewertungsniveaus dann am Ende die 3 einzelnen Firmen bekommen werden. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass in der Summe sie höher bewertet werden als GE jetzt in seiner jetzigen Struktur. Und das ist letzten Endes auch das Grundthema, was beispielsweise auch Johnson & Johnson jetzt umtreibt. Die haben ja nur wenige Tage danach angekündigt, dass sie sich auch aufspalten werden, mhm. Beziehungsweise dass sie einen Spin-off machen wollen von der ja, ich sag mal so, von der Sparte für Verbraucherprodukte. Da hast du dann halt so Hautpflegeprodukte etc. drin. Und die soll abgespalten werden und das Kerngeschäft soll dann halt nur noch Pharma und Gesundheit sein. Johnson & Johnson, zur Erinnerung, die haben ja auch so einen Corona-Impfstoff, aber die machen natürlich auch im Pharma-Bereich noch viel, viel mehr. Ja, das sind sozusagen die beiden großen amerikanischen Größen, die jetzt diesen Trend dann nochmal zu neuer Blüte treiben.
Ja gut, und wir kennen ja, was in Amerika startet als Trend, wird auch gerne in Deutschland weitergeführt, denn nicht nur amerikanische Firmen sorgen ja aktuell für Schlagzeilen, sondern auch deutsche, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Die hat nämlich angekündigt, dass sie sich von ihrer Großkundensparte T-Systems trennen möchte. Ist die Deutsche Telekom denn da alleine in Deutschland damit oder gibt es noch weitere Unternehmen?
Ja, es gibt also auf jeden Fall noch weitere. Ganz aktuell ist es vor allen Dingen ThyssenKrupp. Die haben jetzt auch in den letzten Tagen angekündigt, dass man einerseits die Wasserstoffsparte, UDE heißt die, spätestens im nächsten Jahr an die Börse bringen möchte. Wasserstoff, wissen wir, ist ein absolutes Trendthema. Man weiß zwar jetzt noch nicht, in welcher Konstellation das passieren soll, ob jetzt mit einem Partner oder über eine Fusion mit so einem SPAC. Das werden wir dann halt abwarten. Aber im gleichen Atemzug wurde dann halt auch gesagt, okay, wir wollen jetzt aber auch endlich das Stahlgeschäft loswerden. Nochmal zur historischen Erinnerung, ne? ThyssenKrupp war ja ursprünglich mal ein Stahlkonzern, hat sich dann entwickelt in einen sehr breit aufgestellten Industriekonzern und Anlagenbauer, hat aber dann in den letzten Jahren einerseits die hochprofitable Aufzugssparte verkauft, andererseits wollte man die Stahlsparte damals schon mal loswerden. Das war, glaube ich, 2019. Die wollte man fusionieren mit der Europatochter der indischen Tata Steel. Das hat aber alles nicht geklappt. Also musste man zähneknirschend den Stahl immer noch im Konzern haben, obwohl er eigentlich von der Perspektive her weiterhin schwierig bleibt. Und jetzt wird die Devise ausgegeben, möglichst schnell und möglichst billig dort rauszukommen. Billig heißt in diesem Fall, dass die Mitgift, die man einem Erwerber oder Fusionsinteressenten mitgeben muss, halt möglichst gering halten soll. Am Ende will sich halt ThyssenKrupp wirklich nur noch tendenziell auf drei Sparten oder Richtung fokussieren. Das ist dann einfach so Material, Automotive und das dritte ist mir jetzt gerade entfallen.
Ja. Okay. Ja, ich habe gelesen, dass die Telekom auch so ein genanntes Mitgift geben möchte, wenn sie T-Systems los wird. Ich glaube, eine Höhe von 1 Milliarde ist dort sogar ausgeschrieben, beziehungsweise wurde darüber geschrieben. Ja, wie sinnvoll ist denn das überhaupt? Wenn ich jetzt jemanden 1 Milliarde gebe, damit er meine Firma nimmt, bezahlt er da überhaupt noch was? Kann ich jetzt T-Systems übernehmen? Bekomme ich dann noch 1 Milliarde geschenkt? Irgendwie verstehe ich das Ganze nicht so gut. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
Ja, also wo ich das gehört habe, wie gesagt, das ist ja alles noch nicht bestätigt, sondern gerüchteweise. Aber ich würde es schon verstehen. Ich hatte, wo ich die erste Information bekommen habe, dass T-Systems verkauft werden soll, hatte ich jetzt so gedacht, okay, vielleicht schaffen sie mal so einen kleinen Verkaufspreis von vielleicht 2 Milliarden, dass sie vielleicht noch Geld sogar drauf zahlen wollen, hatte ich so erstmal nicht gesehen. Aber es ist nachvollziehbar, denn T-Systems hatte ja zum Beispiel im letzten Jahr operativ 650 Millionen Euro Verlust gemacht. Die müssen ja auch irgendwo getragen werden. Und das muss dann halt im Konzern getragen werden. Und jetzt kannst du dir ganz schnell ausrechnen, was das am Ende heißt. Man muss einfach mal sagen, T-Systems ist eigentlich der berühmte Klotz am Bein. Schon seit mehreren Jahren versucht die Telekom, das Unternehmen umzustrukturieren. Aber ich sag mal so, mehr als die Idee, da tausende Arbeitsplätze zu streichen, auf mehr ist man da jetzt nicht gekommen. Und man hat eigentlich auch gesehen, dass T-Systems für die langfristige Perspektive überhaupt keine Rolle mehr spielt. Denn man hat zum Beispiel das Geschäft mit Internet der Dinge ausgelagert. Man hat den Bereich, glaube ich, Cybersecurity hat man ausgelagert. Den ganzen Bereich Telekommunikation hat man an Telekom Deutschland abgegeben. Also das zeigt letzten Endes, da da wurde schon das wirklich Interessante rausgenommen. Und in der Hinsicht geht es, glaube ich, in der Konzernzentrale bei der Telekom jetzt eher so um die Fragestellung, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und betriebswirtschaftlich gesehen ist das schon sehr vernünftig, weil es bindet ja nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern eben auch Managementressourcen. Und wenn man jetzt mal darauf blickt, was die Telekom ansonsten vorhat, Stichwort 5G, Stichwort T-Mobile US, dann kann man sich schon vorstellen, dass man da eigentlich möglichst schnell einen Schlussstrich ziehen will und sich den halt auch ein bisschen was kosten lässt.
Ja, machen wir doch an dieser Stelle mal einen kleinen Schwenk zu einem Thema, das durchaus auch Berührungspunkte mit diesem ganzen Abspaltungswirrwarr hat, nämlich die aktuellen Neuemissionen. Da gab es ja vor allem auch im Automobilsektor ein bisschen mehr jetzt zu sehen. Und zwar gab es eine neue Listung oder einen Börsengang von einer Firma namens Rivian. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Ja, das werden wir mal sehen.
Genau. Rivian. Wer ist das? Was steckt dahinter? Was haben die vor?
Ja, also ist eigentlich eine ganz spannende Angelegenheit. Auch ein sehr, sehr erfolgreiches IPO. Hatten, glaube ich, 12 Milliarden Dollar eingenommen, beziehungsweise war das eingenommen, war damit das größte IPO bisher in diesem Jahr. Und ist halt ein Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das Spannende daran war bislang, dass sowohl der Autobauer Ford als auch der E-Commerce-Gigant Amazon beide zu den Großaktionären vor dem Börsengang gehörten. Und jetzt wird es eigentlich spannend, weil Ford hat nämlich angekündigt, dass man sich tendenziell zurückziehen möchte, während Amazon schon Pläne schmiedet, Rivian noch stärker quasi mit Aufträgen einzudecken. Denn Rivian ist jetzt nicht der Autohersteller, wird zwar so ein bisschen alles vermischt bei Elektromobilität, sondern man macht hauptsächlich so auch derzeit will Nutzfahrzeuge machen, also Lieferfahrzeuge für Amazon. Und da gibt's auch schon mehrere tausend Vorbestellungen. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das Unternehmen hatte bislang keine nennenswerten Umsätze, ne? Also das ist auch wieder so eine ganz klassische Wette auf die Zukunft. Und natürlich müssen wir sehen, ob das wahrscheinlich das momentane Hauptgeschäft mit Amazon, was dann im nächsten Jahr sich wahrscheinlich dann auch entsprechend umsatzseitig und ertragsseitig dann auszeigt oder aufzeigt, ob das eben ausreicht, diese doch jetzt anfänglich sehr hohe Bewertung zu rechtfertigen. Ich finde ja Neuemissionen generell immer sehr, sehr spannend. Allerdings tendiere ich dazu, und meistens ist es ja in Amerika so und so ein bisschen schwierig, bei entsprechenden Platzierungen über eine Zeichnung zum Zuge zu kommen, abzuwarten, mal zu schauen, okay, wie gehen denn so die ersten Wochen im Handel los? Weil wir haben jetzt, glaube ich, auch bei Rivian gesehen, dass die anfänglichen Platzierungsgewinne jetzt momentan so ein bisschen vom Tisch genommen werden, vor allen Dingen natürlich von den Privatanlegern und kleineren Institutionellen. Und da muss ich dann erstmal so ein kleines Bewertungsniveau einpendeln, ehe man dann als bislang Außenstehender vielleicht darüber reden kann, ob man da jetzt entsprechend einsteigt. Insgesamt würde ich sagen, Rivian gehört auf jeden Fall auf eine Watchlist, also eine Beobachtungsliste, weil das einfach vom Thema her interessant ist, also sprich Nutzfahrzeugsektor mit, also Schwerpunkt Nutzfahrzeugsektor. Und da gibt's ja bislang nur wenig Konkurrenz, sag ich mal. Wenn Sie jetzt, ich sag mal, so die nächsten Elektrosportwagen oder Limousinen oder so auf den Markt bringen wollen würden, da wäre ich ein bisschen kritischer, weil da gibt's schon relativ viele Anbieter. im Nutzfahrzeugsektor halt eben noch nicht. Und mit so einem starken Kunden in der Hinterhand und Anteilseigner wie Amazon, denke ich mal, sind die Perspektiven auch deutlich freundlicher. Aber das muss ich, glaube ich, erstmal setzen.
Bleiben wir doch mal an der Stelle bei der Elektromobilität. So richtig, also manchmal fehlen mir die Worte, was der Elon Musk da manchmal macht. Mhm. Elon Musk ändert seinen Twitter-Namen in Lord Edge. Es wird eine eigene Kryptowährung gegründet. Elon Musk macht eine Abstimmung bei Twitter, ob er Aktien verkaufen soll, und die ganze Welt rastet aus. Ja, was hat er sich denn da diesmal wieder bei gedacht?
Also es ist schon manchmal sehr abstrus, was er da, ich sag mal so, vom Stapel lässt. Und es ist auch mitunter ja auch rechtlich nicht ganz sauber. Wir erinnern uns damals an diese Going Private-Diskussion, wo er gesagt hat, man könnte ja Tesla von der Börse nehmen und jedem Aktionär, ich weiß nicht, was waren das, 400 € oder 400 Dollar oder so zahlen. Da hat er ja richtig was auf den Deckel bekommen von der SEC, weil das ja letzten Endes alles großbewegende Nachrichten waren, die normalerweise über eine richtig offizielle Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht werden müssen. Ja, seine anderen Ideen, also vielleicht gehört zu einem solchen Visionär, und als solchen stufe ich ihn ja ein, vielleicht gehört da auch ein gewisses Maß an Verrücktheit mit dazu. Das ist soweit lang in Ordnung, solange es nicht die Vermögenswerte anderer tangiert. In diesem Fall würde ich sagen, war es schon wieder so eine Grauzone. Hintergrund ist, dass ihm ja immer wieder vorgeworfen wurde, dass er so ein Steuerfuchs ist, so Steuern spart, weil in Amerika ist es halt so, also er lässt sich ja kein Gehalt zahlen, und in Amerika muss man halt nur Steuern auf Aktienbesitz zahlen, wenn du es auch verkaufst. Ne? Mhm. Und er verkauft ja seine, oder hat er ja bislang seine Tesla-Aktien nicht verkauft. Er ist ja sozusagen immer reicher geworden und hat keine Steuern gezahlt. Und das war jetzt sozusagen so der Hintergrund dieser neuen Twitter, ja, wie soll man es bezeichnen? Twitter-Attacke, keine Ahnung. Tatsache ist ja, die Leute haben dafür abgestimmt, dass er, ich glaube, 10% seiner Twitter-Aktien verkauft.
Inzwischen seiner Twitter-Aktien oder seiner Tesla-Aktien?
Entschuldigung, seiner Tesla-Aktien verkauft, damit er dann Steuern zahlen kann darauf. Und das hat er ja dann jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt genau schon 10% sind, aber wenn ich richtig gelesen habe, sonst ja schon also relativ signifikant viele Tesla-Aktien gewesen sein, was natürlich die Aktie erstmal ziemlich stark gedrückt hat. Ist ja ganz logisch. Aber man sieht natürlich auch wiederum, dass Tesla halt im Elektromobilitätssektor immer noch einen Sonderstatus hat, denn die meisten Verluste sind ja inzwischen auch schon wieder aufgeholt worden. Deswegen frage ich mich auch immer wieder, warum müssen so eine Kapriolen sein? Also das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ich meine, wenn er meint, Aktien verkaufen zu müssen, dann hätte er es ganz normal über die entsprechenden Mitteilungen gemacht, und dann hätte er vielleicht noch ein Statement abgeben müssen. Ja, ich will ja noch Steuern zahlen mal wieder. Und dann wäre alles gut gewesen. Also das ist so ein bisschen kindisches Gehabe. Aber ja. Gut, solange das keine nachhaltigen Folgen hat, muss man halt wahrscheinlich damit leben und auch als außenstehender Aktionär mit einkalkulieren.
Ja, ist auf jeden Fall verrückt, was er da so in Bewegung setzen kann. Ich finde es immer wieder spannend. Also,
ja, das ist Wahnsinn.
Ja. Kommen wir doch mal zu einem komplett anderen Thema. In Deutschland liest man in den letzten Tagen immer wieder Schlagzeilen, dass die neue Ampelregierung den Cannabiskonsum zu Genusszwecken legalisieren möchte. Das ist ja ein ziemlich neues Thema. Und vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten zu investieren. Ist das Thema denn etwas für die Börse?
Ja, auf jeden Fall. Und das schon seit ein paar Jahren. Denn eigentlich ist Deutschland relativ spät dran mit diesem ganzen Thema. Also wenn wir uns mal angucken, gerade Amerika, Kanada, da gibt es schon einen Riesenmarkt an Marihuana-Produkten, um das jetzt mal so in dem oder Cannabis-Produkten in diesem Bereich zu nennen, eben aber auch natürlich hauptsächlich im medizinischen Sektor, denn da gibt es ja inzwischen eine sehr deutliche Studienlage, die halt zeigt, dass Cannabis zum Beispiel zur Schmerzbekämpfung entsprechend positive Wirkungen entfaltet. Und das ist natürlich ein Markt, der sich jetzt in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat und auch noch weiter entwickeln wird. So gibt es aktuelle Schätzungen, dass bis in den nächsten 6 Jahren dieser gesamte Weltmarkt im Bereich so voll auf 57 Milliarden Dollar ansteigen könnte an Umfang. Und da muss man das vor dem Hintergrund sehen, dass die größten Cannabis-Firmen, die auch börsennotiert sind, derzeit so im Bereich von so 200 bis 500 Millionen Dollar Jahresumsatz haben. Also da ist noch richtig, richtig viel Luft nach oben. Nun muss man natürlich so ein bisschen drüber nachdenken. Also die Freigabe zum Beispiel für den Genuss, das hat natürlich auch so ein paar andere gesellschaftspolitische Implikationen. Aber natürlich ist es wahrscheinlich vor allen Dingen deshalb, dass man sagt, okay, ich will halt die Abgabe und natürlich auch die Nutzung stärker kontrollieren können und regulieren können und vor allen Dingen dann auch den kriminellen Sektor dort zumindest weitestgehend trockenlegen. Da müssen wir mal gucken, wie das dann am Ende wirklich gelingt.
Gibt es denn Firmen bzw. Aktien, worauf man jetzt besonders achten sollte, wenn man an einem möglichen Aufwärtstrend partizipieren möchte?
Ja, also es gibt so ein paar Werte, wie gesagt, die sind alle, die sind auch schon börsennotiert. Die kommen hauptsächlich aus Amerika und aus Kanada. Da gibt es zum Beispiel eine Aurora Cannabis, heißt die. Die hat ein relativ breites Portfolio an Marihuana-Produkten. Natürlich vor allen Dingen auch medizinischer Produkte. Und da geht es halt wirklich dann vom Anbau bis zum Verkauf. Eine weitere Aktie ist Tilray, die kommt aus Amerika. Und der Tilray ist in der Hinsicht eine Besonderheit, weil sie das erste lizenzierte Unternehmen war in Europa, also von der Arzneimittelbehörde in Europa, der EMA, das hier medizinisches Marihuana verkaufen durfte. Ja, und als dritten im Bunde würde ich jetzt Canopy Growth sehen. Das ist auch ein kanadischer Marihuana-Unternehmen, was vom Umsatz sogar größer als die beiden vorgenannten ist. Also das brachte letztes Jahr so ungefähr 570 Millionen kanadische Dollar auf die Waage. Hier Aurora Cannabis, die zum Beispiel auch aus Kanada stammen, brachten nur auf knapp 240 Millionen.
Kann man das Ganze dann irgendwie auch mit einem ETF abbilden? Also gibt es da ETFs, die du gefunden hast bei deiner Recherche?
Ja, also ich würde so und so sagen, also bei diesem Thema, weil da auch sehr viel mit regulatorischen Sachen man zu kämpfen hat als Investor, beziehungsweise an entsprechenden Unsicherheiten. Und außerdem ist es eine Branche, die relativ geringe Einstiegshürden hat. Da würde ich eigentlich immer erstmal eine ETF-Lösung in Betracht ziehen. Und da gibt's gleich mehrere, die man sich auswählen kann. Natürlich auch hauptsächlich aus Amerika. Ich habe einen zum Beispiel gefunden, das ist der Global X Cannabis ETF. Der hat im Prinzip die drei genannten hat er drin in seinem Portfolio, aber auch noch wesentlich mehr. Das wäre halt so ein ETF, ohne jetzt eine spezielle Empfehlung jetzt für diesen auszusprechen, schaut euch, um das jetzt mal so direkt zu sagen, es gibt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene ETFs, die da in der Hinsicht in Frage kommen. Schaut euch an, wie breit sind die aufgestellt, haben sie die entsprechenden Marktführer drin, und dann geht's dann letzten Endes in den Vergleich der Kostenstrukturen. Wer hat hier eine relativ günstige Kostenstruktur, wer ein bisschen teurer? Meine Informationen hat zum Beispiel der Global X, der hat eine Kostenstruktur von, beziehungsweise also so ein, von 0,51% des entsprechenden Wertes muss man dann halt zahlen.
Regelmäßig. Das ist gut. Das ist ein guter Wert.
Das ist eigentlich ein guter Mittelwert, ja.
Ja,
okay. Also in dem Bereich, also die meisten ETFs, die haben so zwischen 0,40 und 0,70%.
Ja, okay. Gut, dann soll das an der Stelle für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch einen guten Einstieg in die Woche und wir hören uns demnächst wieder.
Ja, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.